Hallo und willkommen zu Offenbar Sprechbar. Hier sind Efi und Susi. Wir sprechen hier über Themen, die uns entweder unter den Nägeln brennen oder die es unserer Meinung nach wert sind, besprochen zu werden. Wir versuchen unterschiedliche Perspektiven dabei einzunehmen, einschließlich unserer eigenen. Viel Spaß! Hallo zur ersten Episode von Efi und Susi. In dieser Episode geht es um den Nahen Osten, um Israel und den Gazastreifen, über die beiden wir ja sehr viel hören seit dem 7. Oktober, als die Hamas Israel infiltriert hat und eben diese Massaker verübt hat. Efi, wie ging es denn dir am 7. Oktober? Einfach ganz kurz, du hörst es, was ging da in dir ab? Was war lebendig?
Ich habe erst mal das Ausmaß von dem Massaker überhaupt nicht kapiert, in keinster Weise. Ich habe erst mal nur gedacht, krass, dass die das über diesen Zaun geschafft haben und über dieses Sicherheitssystem, wo da doch normalerweise keine Taube draufkacken kann, ohne dass sämtliche Alarmsysteme losgehen bei den Israelis. Weißt du noch, wie es dir ging?
Ich war verwirrter wie du. Also ich habe auch klar das gedacht. Ich dachte, wie geht denn das? Israel ist, was ich weiß, sehr hochgerüstet. Da fließen Gelder aus den USA, dass es auch erhalten bleiben kann. Wie, bitteschön, hat diese Hamas das hinbekommen? Und ich war dann tatsächlich vor allem damit beschäftigt, mir zu überlegen, ob das stimmt. Das war ganz eigenartig. Ich habe gemerkt, ich vertraue wahrscheinlich zum einen unserer Berichterstattung nicht richtig. Ich vertraue auch der Region nicht. Ich habe mir da alles Mögliche ausgemalt, dass das Ganze ein Fake ist, damit Netanyahu irgendwie sein Volk wieder an seine Seite bekommt, weil es jetzt einen sichtbaren gemeinsamen Feind hat und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, weil das ja noch am Laufen war, also das war ja so, dass das Massaker nicht in einer Stunde rum war oder so, sondern das hat ja eine Weile gedauert, dann habe ich mir versucht vorzustellen, wie das jetzt wohl dort ist. Also wenn ich jetzt in einem Kibbutz bin und überfallen werde und erschossen werde oder das bezeuge. Und immer, wenn ich quasi versucht habe, in eine Empathie zu kommen, merkte ich, dass meine Gedanken mich dabei stören, die eben mit diesen ganzen anderen Fragen beschäftigt gewesen sind. Stimmt es? Wie geht es? Wie haben die das hinbekommen? Ist es eine Absprache? Opfert Israel? Also diese ganzen Sachen, die natürlich überhaupt nicht angemessen sind angesichts dessen, wie viele Menschen da auch ermordet worden sind. Und ich bin als erstes drauf gekommen, nach der Frage nach dem Warum, weil ich weiß, wenn ich mir die Welt erklären kann, dann, wenn du so willst, bin ich auch eher zu Empathie fähig, weil ich sie mir ja schon erklärt habe und es dann unmittelbar mich betreffen kann. Und das ist ja, wenn wir über Katastrophen, die weit weg von uns sind, hören, haben wir ja in der Regel alle so einen Filter, wo wir manchmal auch einfach nichts spüren. Und dann lese ich also alle halbe Stunde gucke ich, was sagt die Welt und so. Und dann war ich wirklich erschüttert, dass die Welt offensichtlich tatsächlich weiß, was da los ist und wie man das zu bewerten hat und wie man sich jetzt zu fühlen hat. Du kannst ja Empathie jetzt nicht verschreiben. Also die Empathie ist ja nichts, was einfach ist. Es wohnt zwar im Menschen, aber es ist auch eine Kunst. Und dann fing ich an zu überlegen, okay, ich muss jetzt empathisch sein mit den israelischen Menschen, die da ums Leben gekommen sind. Ich will mir aber trotzdem die Welt erklären. Ich will ja nicht, wie soll ich sagen, stumm bleiben einfach. Ich will wissen, wie ist es zu dieser Katastrophe gekommen, um mir dann, und das hat mit Nicht-Empathie überhaupt nichts zu tun, das ganze Vorkommnis für mich in mir zu verorten.
Also du hattest das Gefühl, dass du dir das nicht erklären darfst, dass du nicht nach dem Warum fragen darfst.
Nö, das war, glaube ich, gar kein Gefühl, sondern ich wurde einfach nicht versorgt von den Medien zum Beispiel.
Mit Grundinfos.
Ja, also ich brauche jetzt auch nicht irgendjemand, der mir das bewertet und ich schluck das dann oder so. Aber ich empfand das populistisch aufbereitet so ein bisschen. Also diese Solidaritätsbekundungen für Israel, die haben mich wirklich erschüttert ein bisschen. Also dieser Zwang oder dieser Ruf danach, auch politisch. Ich fand, das wird auch den Opfern nicht gerecht. Wenn man das so einfach, also diese, wie soll ich sagen, die Rechnung so einfach aufmacht, ne? Hamas Terror, Israel Opfer, jetzt müssen wir uns alle hinter Israel versammeln. Und ich habe darüber hinaus dann so gedacht, naja, wer weiß denn hier wirklich, also von unseren Mitbürgerinnen und Bürgern, wer hat ausreichend Kenntnis, um da auch eine Multiperspektive draufzusetzen, was überhaupt nicht bedeutet, dass ich nicht erschüttert sein kann. Aber ich muss mir den Kontext vorstellen dürfen. Ich möchte mir den erklären lassen. Ich will ja lernen. Und ich hatte ganz stark den Eindruck, das soll verhindert werden. Von mir wird jetzt verlangt, dass ich aufgrund der bundesdeutschen politischen Haltung gegenüber Israel die Staatsräson ist, dass ich jetzt keine Fragen stellen darf deswegen. Das ist mir überhaupt nicht klar, warum das erwartet worden ist. Ehrlich nicht.
Also ich habe auch ganz stark das Gefühl gehabt, dass da gebetsmühlenartig halt Formeln wiederholt werden, die wenig aussagekräftig sind tatsächlich. Also ich hatte das Gefühl, dass innerhalb von 2 Tagen oder so nach dem 7. Oktober die Leute, also in der Presse gelabelt wurden, das sind pro-israelische Solidaritätsbekundungen versus pro-palästinensische Proteste.
Ja, das war sehr traurig, weil wir ja auch alle wissen, dass möglicherweise auch unter den israelischen Opfern Menschen waren, die nicht mit der Politik Israels einverstanden gewesen sind oder möglicherweise mit nichts einverstanden waren. Das wurde alles irgendwie so glatt gebügelt. Die Hamas wurde als Vertreter der palästinensischen Bevölkerung dargestellt. Und ich glaube, es ist nachher so ein bisschen in dieser Episode wichtig, auch mal die Hamas genauer anzugucken. Und um zu erklären, was die denn im Gazastreifen ist und ob denn wirklich alle palästinensischen Menschen sich hinter der Hamas vereinigen. Ja, und nee, das war ein Niveau, das ich einfach nicht, also zumindest nicht politisch hören möchte. Ich war wirklich auch enttäuscht und habe dann angefangen, ganz viel zu hören von vor allem jüdischen Israelis, die auch sich dagegen verwehrt haben. Ne?
Deborah Feldmann.
Ja, oder die Amerikanerin Masha Gessen, die ja witzigerweise dieses Jahr den Hannah-Arendt-Preis verliehen bekommen hat. Und dann hat man die Verleihung abgesagt, weil sie den Gazastreifen verglichen hat mit einem jüdischen Ghetto damals in Osteuropa. Man kann sich jetzt, glaube ich, über Vergleiche an sich streiten, ob die Sinn machen oder so. Aber ich denke, in dieser Debatte ist es deswegen auch angemessen, weil es kratzt. Also es kratzt am Narrativ. Naja, anyway, also man hat dann die Verleihung abgesagt und hat die in einem kleineren Rahmen hat man ihr diesen Preis gegeben, den Hannah-Arendt-Preis, ohne Öffentlichkeit, glaube ich. Also wir haben offensichtlich strafbare Sprechakte, ohne dass die in irgendeinem Gesetz stehen.
Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie sie diesen Vergleich begründet hat? Also sie hat Gaza mit einem Zwangsghetto oder sie hat von Zwangsghettoisierung oder so gesprochen. Und hat sich dafür ausgesprochen, dass sie solche Vergleiche machen darf.
Die will einfach vergleichen dürfen. Vergleiche sind ja auch, ohne dass sie nachher den Anspruch haben, haltbar zu sein, Vergleiche sind ja auch ein Versuch. Und wenn es dann vergleichbar ist, ist ja immer noch die Frage, okay, was mache ich jetzt, wenn es vergleichbar ist oder so? Was mache ich denn dann damit? Das würde natürlich, wenn dieser Vergleich mit den osteuropäischen Ghettos standhielt, einer Überprüfung, das ganze Narrativ, zumindest unser, ja, vielleicht westliches Narrativ, auch in Frage stellen. Ne? Weil wir dann überlegen, hä, es gibt doch ein Völkerrecht, Herrgott, zack. Ja, also diese ganze andere Seite würde mit der Beschäftigung von dem Vergleich, den sie da in Raum gestellt hat, diese Auseinandersetzung muss man, glaube ich, dann auch führen dürfen. Aber ich nehme das, wenn das politisch gemacht wird, als Anlass zu denken, auch mal um die Ecke zu denken. Und ich komme dann natürlich auch auf meine eigenen Geschichten, also wie ich bisher Geschichte bewertet habe oder so. Einfach Tunnelblick vielleicht oder, und dann kommt jetzt die Multiperspektive wieder in den Raum. Ich vermute fast, dass es einfach um die Auseinandersetzung geht. Und dann ist sie einfach auch eine gute Journalistin, wenn sie dazu anregt. Also es ist ja sehr stark als Provokation erlebt worden und auch so bewertet worden. Aber die Provokation hat zur Folge, dass ich mir da einen Kopf drüber mache. Und das bedeutet, ich beschäftige mich mit der Sache. Und dann spielt Moral eine große Rolle. Da muss ich darüber nachdenken. Da muss ich drüber nachdenken, wieso, also ich würde dann drüber, oder ich habe drüber nachgedacht, warum die Bilder aus der Ukraine im Westen große Empathie ausgelöst haben und der Gazastreifen ja jetzt nicht erst seit dem 8. Oktober in einer prekären Lage ist. Warum das einfach nichts auslöst bei der, wie soll ich sagen, großen Mehrheit unserer Mitbürgerinnen. Und dann überlege ich mir, okay, das sind Bilder, wie sehen die aus, wie sehen die aus? Und dann komme ich in ganz eigenartige Gefilde. Ich meine nur, aber das ist ja schön. Und ich habe aber dennoch das Bedürfnis zu sagen, wir müssen den Kontext zumindest kennen. Inwieweit wir ihn dann zu einer Bewertung ranziehen, ist eine andere Geschichte. Ich finde es auch nicht so super nötig, weil das kann ja für sich alleine stehen. Das Massaker ist ein Massaker. Das ändert überhaupt nichts, ob der Kontext jetzt, also ob ich das erklären kann. Es bleibt ja das, was es ist. Evi, du bist ja Islamwissenschaftlerin. Und hast dich mit der Region befasst. Wenn du jetzt uns, die das nicht so gemacht haben, ein rationales Instrument in die Hand geben könntest, um den Kontext besser zu verstehen, was würdest du uns da raten oder sagen? Weißt du, was ich meine?
Also ein rationales Instrument kann ich niemandem an die Hand geben, weil der Konflikt hochgradig emotional ist und bei uns Deutschen auf jeden Fall auch was mit Schuld zu tun hat.
Mit rationalen Instrumenten meinte ich ausschließlich die Kenntnis um Geschichte, die Kenntnis um Geografie zum Beispiel, die moralische Bewertung, die ist für mich viel spannender, da widmen wir uns auch noch ein paar Minuten zu. Aber jetzt erstmal für jemanden, der sich da nicht mit groß befasst hat und der hört Israel und Gazastreifen und der würde dich fragen, wieso wird es nicht ruhig? Weißt du, was ich meine?
Also ich würde, glaube ich, Israel und Gazastreifen so mal im Vergleich angucken, was das so völkerrechtlich bedeutet, was das so für Kategorien sind.
Also Israel ist im Gegensatz zu Palästina ein souveräner Staat, der ist seit 1948 unabhängig und ist gegründet worden auf einem Teilgebiet des historischen Palästinas. Israel erhebt den Anspruch, ein jüdischer Staat zu sein. Jüdischer Staat in dem Sinne heißt also, dass Israel den Anspruch hat, ein sicherer Hafen für Juden auf der ganzen Welt sein zu wollen. Und es heißt auch, dass Israel Juden weltweit das Recht auf Einwanderung und Einbürgerung garantiert. Dazu muss man aber wissen, dass das ein sehr kleines Gebiet ist. Das ist etwa 2/3 so groß wie Baden-Württemberg ungefähr. Und aufgrund der deutschen Verantwortung an der Shoah, ne, also am systematischen Massenmord an den europäischen Juden durch die Nazis, ist also das Existenzrecht Israels und die Selbstverteidigung Israels in Deutschland zur Staatsraison erklärt. Das heißt, Israel ist für uns in Deutschland ein diplomatischer Ausnahmefall. Ja, und die Palästinenser im Gegensatz dazu, die haben jetzt keinen eigenen Staat. Also einmal, muss man ein bisschen aufdröseln, einmal leben ungefähr 2 Millionen Menschen palästinensischen Ursprungs in Israel, die auch israelische Staatsbürgerschaft haben. Und daneben gibt es die Palästinenser in den sogenannten Autonomiegebieten. Das ist die Westbank und der Gazastreifen. Das sind nochmal circa 5 Millionen PalästinenserInnen, die weder Staatsbürgerschaft noch politische Rechte haben. Also Westbank und Gazastreifen muss man auch nochmal unterscheiden. Die Westbank ist seit 67 von Israel besetzt und auch besiedelt. Die palästinensische Verwaltung dort hat also faktisch keine Kontrolle über das dortige Territorium, Ressourcen, Grenzen, Selbstverteidigung und so weiter. Das heißt, also sie heißt Autonomiebehörde, aber ihr Grad an Autonomie ist also vom Willen der israelischen Regierung abhängig und von der Frage der Sicherheit Israels, der dort alles andere auch untergeordnet ist. Der Gazastreifen, der war von 67 bis 2005 auch israelisch besetzt und besiedelt. Die Israelis haben dann 2005 ihre Siedlungen dort evakuiert, weil der Gazastreifen zu einem großen Sicherheitsproblem geworden ist für Israel. Und heute kontrolliert Israel den Gazastreifen nur noch von außen militärisch durch ein hochkomplexes Sicherheitssystem, über das wir später vielleicht noch genauer sprechen, und kontrolliert also Warenverkehr, Personenverkehr, rein und raus, Fischfang und Grundversorgung. Also der Gazastreifen wird oft ja mit einem Freiluftgefängnis verglichen, weil er eben total abgeriegelt ist von außen, seit 2006 oder so. Das sind 17 Jahre. Und intern wird er kontrolliert von der Hamas. Die Hamas hat dort 2006 die Wahlen gewonnen. Gut, demokratische Wahlen, muss man sagen. Allerdings hat sie seitdem keine Wahlen mehr durchgeführt und reagiert dort totalitär, ja, schränkt die Meinungsfreiheit ein, macht Führungsstrukturen nicht transparent, verfolgt Oppositionelle. Es ist also fragwürdig, ob diese Hamas noch das Mandat von der Bevölkerung überhaupt hat.
Okay, jetzt habe ich verstanden, dass Israel eine anerkannte Staatsform hat und Palästina nicht.
Richtig.
Wie ist es denn dazu gekommen, zu diesem israelischen Staat?
Also den gibt es offiziell seit 1948. Warum und wie der sich gegründet hat, das ist eine komplizierte Angelegenheit, genauso wie die Frage, wem jetzt halt dieses Land historisch gehört. Ja, also das ist ein ständiger moralischer und rechtlicher Streitpunkt, auch bei uns in Deutschland. Man kann sich das... Also dazu bräuchten wir eigentlich eine eigene Episode. Deswegen werde ich hier mal krass abkürzen, ja. Also Israel existiert seit 1948, weil die zionistische Bewegung, das ist die jüdische Nationalbewegung, die also als Antwort auf den europäischen Antisemitismus entstanden ist, weil diese zionistische Bewegung halt auf einen Staat für die Juden in Palästina mit allen diplomatischen und militärischen Mitteln 40 Jahre lang hingearbeitet hat, Punkt 1. Und Israel existiert zum Zweiten, weil die westlichen Staaten, also allen voran Großbritannien und USA, das dann auch durchgesetzt haben. Und zwar hat 1947, das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die UN-Vollversammlung darüber abgestimmt, ob man das historische Palästina in einen jüdischen Staat und einen arabischen Staat teilen soll. Die haben dann so einen Teilungsplan konzipiert und in diesem Teilungsplan sollte also 43% des Landes an die Palästinenser fallen und 56% des Landes an die Juden. Jetzt war das ein Punkt, wo die UN unter Druck war. Nach dem Zweiten Weltkrieg, es warteten viele jüdische Holocaust-Überlebende praktisch, also in irgendwelchen europäischen Internierungslagern, verzweifelt auf die Ausreise. Jüdisches Leben in Europa war zerstört, europaweit waren halt Flüchtlingsströme unterwegs. Und so wurde dieser Teilungsplan in der UN-Vollversammlung durch die Stimmen der westlichen Mitgliedstaaten halt angenommen, ja, und gegen den Widerstand der arabischen Mitgliedstaaten, die sich dagegen gewehrt haben, weil das natürlich ihre regionalen Interessen direkt auch betroffen hat. Die Abstimmung wurde übrigens auch gegen den Willen der arabischen Lokalbevölkerung in Palästina durchgeführt, die natürlich keine Stimme jetzt in dieser Abstimmung hatte, weil da durften ja nur damals souveräne Staaten abstimmen. Und die Palästinenser haben damals jede Teilung des historischen Palästinas kategorisch abgelehnt, nämlich einmal, ja, weil sie sich als legitime Eigentümer des Landes verstanden haben und zweitens, also weil dieser Plan überhaupt nicht attraktiv war für die. Die stellten nämlich 1947 ungefähr 2/3 der Bevölkerung und die Juden stellten 1/3 der Bevölkerung. Und bis dahin hatten die Juden gute 6% des Landes käuflich erworben gehabt und der Rest war aber von Palästinensern entweder bewirtschaftet oder halt palästinensisches Eigentum. Also die Lokalbevölkerung hat diesen Entschluss, Palästina zu teilen, als zutiefst unfair empfunden. Und für die war das einfach Ausdruck, ja, einer imperialistischen westlichen Interessenspolitik im Nahen Osten. Die Juden haben diesen Teilungsplan begrüßt, weil er gefühlt für sie lebensrettend war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und eben das Signal, dass die Welt also nach dem Holocaust einen jüdischen Staat halt unterstützt. Also die haben das wirklich gefeiert als Beginn eines neuen Zeitalters. Ja, und das nach der Vernichtung durch die Shoah, also für die war der Staat Israel ein Rettungsprojekt. Diese UN-Abstimmung 1947 war übrigens rechtlich nicht bindend. Aber die Zionistenführer haben dann irgendwann nicht mehr abwarten wollen und im Mai 1948 dann eben unilateral den Staat Israel ausgerufen. Die arabischen Nachbarstaaten, das waren Ägypten, Libanon, Syrien, Jordanien und der Irak, die haben das nicht akzeptiert und sofort eben den jungen Staat angegriffen. Und mit der Unterstützung der westlichen Mächte ging dann die jüdische Armee aus diesem Krieg auch als Sieger hervor. Und deswegen nennen eben die Israelis halt diesen Konflikt ihren Unabhängigkeitskrieg. Und dabei hat Israel auch noch viel, viel mehr Gebiet dazu erobert, als laut Teilungsplan für die jüdische Bevölkerung überhaupt vorgesehen war. Und in diesen Grenzen, also ich spreche von der Waffenstillstandslinie von 1949, ist Israel international tatsächlich auch anerkannt. Für die Palästinenser ist es eine ganz andere Geschichte. Im Laufe der Kampfhandlungen sind ungefähr 750.000 von Palästinensern vertrieben worden und in die umliegenden Staaten geflüchtet, von wo aus sie eben nie mehr zurückkehren konnten. Viele leben dort heute noch in Flüchtlingslagern, haben keine Staatsbürgerschaft, mittlerweile übrigens in dritter, vierter Generation, ne? Und deswegen ist für die Palästinenser dieser Krieg von 1948 eben die sogenannte Nakba, also die Katastrophe, ja, weil Palästina damit aufgehört hat, auf einem zusammenhängenden Gebiet zu existieren. Das heißt, wir haben hier zwei krass gegensätzliche Erzählungen über die Gründung von Israel. Für die einen ist es das Rettungsprojekt und für die anderen ist es die Ursache für einen Zustand einer fortdauernden Entrechtung, würde ich sagen, ja, für die Palästinenser nämlich auch, weil der Verlust von Eigentum nie anerkannt wurde von Israel, weil die Rückkehr ins Land sofort versperrt wurde. Und die interpretieren einfach das Projekt Israel als reines Kolonisierungsprojekt.
Mhm.
Ja, und zudem kontrolliert Israel ja auch seit 56 Jahren den Rest Palästinas auch noch militärisch. Ja, das sind eben die besetzten Gebiete, die Westbank und der Gazastreifen.
Also ich wollte noch mal zu deinem, was du vor 4 Sätzen gesagt hast, dass es unterschiedliche Erzählungen gibt. Als ich das jetzt so gehört habe, dachte ich, das sind ja, also es hört sich immer so an, das Narrativ ist ein anderes. Aber was du gesagt hast, ist es einfach eine andere Art von Betroffenheit? Also meinst, also würde das standhalten, wenn man es rein faktisch, jetzt mal ohne Moral und ohne, was war vor 3000 Jahren und so, also wenn man sagen könnte, okay, die europäischen Juden und Jüdinnen haben aufgrund des ja schon lange, lange, lange anhaltenden Antisemitismus in Europa plus die Shoah dieses Land von Westeuropa mehr oder weniger zur Verfügung gestellt bekommen, obwohl es nicht auf europäischem Boden ist, weil sie da historisch, jetzt kommt da die Moral rein, man muss ja krass interpretieren und es dann auch so wollen. Okay, und dann gab es den israelischen Staat irgendwann, blablabla, und dafür musste man jemanden etwas wegnehmen. Und das hatte wiederum für die, denen man das weggenommen hat, auch Konsequenzen. Das kann man ja schlecht bewerten, wenn es so gewesen ist. Dann ist es einfach so gewesen. Weil es in unserer gegenwärtigen Debatte, weißt du, wenn es darum geht, das Existenzrecht Israels nicht zu kritisieren oder zu torpedieren, dann bedeutet es möglicherweise, dass ich sage, ja, aufgrund des europäischen Antisemitismus und der Shoah ist der israelische Staat dort entstanden und ja, es gab Opfer, die vertrieben worden sind, damit diese Menschen da leben können und da ihren jüdischen Staat gründen können. Und dazu stimme ich zu diesem Existenzrecht. Ist es so? Wenn ich jetzt, wie ich ja mehrfach aufgefordert worden bin, für Israel auf die Straße zu gehen, stimme ich dann dem so zu? Ist das das, was die Öffentlichkeit im Moment von mir will? Dass ich dazu sage, ja, genau, und es ist richtig so.
Ich glaube schon, dass das damit gemeint ist, dass du dem zustimmst. Also du stimmst praktisch der Entscheidung der westlichen Staaten, einen jüdischen Staat im Nahen Osten zu unterstützen, wobei der Lokalbevölkerung etwas weggenommen werden muss.
Ich glaube, das ist auch gut mittlerweile nachlesbar, was die Nakba für Konsequenzen hatte für palästinensische Leute. Es ist gut nachlesbar, was der Holocaust für Konsequenzen hatte für die jüdische Bevölkerung und vor allem für die nachfolgenden Generationen. Das kann man, glaube ich, ganz gut nachlesen. Ich habe nur gerade, als du das so gesagt hast, so einen Widerstand gemerkt in mir, dass ich jetzt einfach mal in die Welt fragen will, wenn ich das dem Existenzrecht Israels zustimme, das muss ich nachher mal recherchieren, ob es da was gibt, ist es definiert, zu was ich da eine Zustimmung gebe oder es nicht kritisiere oder es nicht angreife. Aber das, glaube ich, führt jetzt zu weit. Sorry, das hat gerade emotional was mit mir gemacht. Also jetzt nicht politisch oder so, sondern einfach, weil mich das so bedrückt hat, wie vor allem im November 23, also nach ein paar Wochen, nach diesem grässlichen Angriff der Hamas und dem grässlichen Krieg, den Israel dann in Gaza angefangen hat, die Debatte um dieses Existenzrecht. Und das hat ganz viel in mir ausgelöst. Deswegen habe ich das jetzt gerade einfach eingeschoben. Wir wollen hier auch keine Lösungen präsentieren.
Na, ich denke, dass das wichtig ist, dass wir wirklich in der eigenen Episode nochmal über diesen Gründungskontext genauer sprechen, also über die historischen Zusammenhänge von dieser Gründung. Wer hat da was verloren dabei und wer hat dabei was gewonnen? Und deswegen kann man Israel trotzdem anerkennen, aber das heißt nicht, dass das gerecht ist gegenüber allen.
Ja. Also in mir war jetzt gar nicht so die Frage nach gerecht oder nicht gerecht, sondern wie vereinfacht die Debatte geführt worden ist im November. Und das ist wirklich eine Kritik. Da finde ich, muss man sich auch als deutsche Politikerin mehr Mühe geben, diese impliziten Aussagen explizit zu machen. Was bedeutet das?
Ja.
Warum wollen wir das? Da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass man wichtig genug findet, das zu erklären und nicht mit diesen immer gleichen Sätzen, diesen kurzen Sätzen zu rechtfertigen. Also mich hat es nicht abgeholt, aber ich komme mal wieder zurück zu dem Thema, was wir da gerade hatten. Du hast erzählt, wie Israel entstanden ist. Du hast ganz vorher diese palästinensisch besetzten Gebiete benannt. Ich meine, du meinst das Westjordanland oder auch noch was dazu?
Ja, also es gibt zum einen das Westjordanland, das immer noch besetzt ist, und den Gazastreifen. Beide sind 67. Also wie sind die in diese Lage gekommen? Ich glaube, das, in der sie heute sind. Ich glaube, das würde ich ganz gern kurz erklären. 1967 hat die israelische Armee das Westjordanland, den Gazastreifen, Ostjerusalem und von Syrien die Golanhöhen erobert und besetzt. Das war ein Präventivschlag mit fulminantem Ausgang für die Israelis. Der ist allerdings nach massiven Drohungen gegen Israel aus den Nachbarländern erfolgt. Vor allem Ägypten hat sich da hervorgetan mit Kriegsrhetorik. Also wir werden die Juden bald ins Meer getrieben haben und so weiter. Auf jeden Fall hat dieser militärische Sieg von 67 die geopolitische Lage im heutigen Israel halt bis heute eben verändert. Ein riesiger Gebietszuwachs in 6 Tagen, deswegen heißt der in Israel 6-Tage-Krieg. Dieser Krieg ist in Israel bis heute also die Heldengeschichte, ja, mit dem man sich Respekt in der Region verschafft hat und eine neue Lebensgrundlage. Und im israelischen Narrativ ist dieser Krieg ein Befreiungsschlag. Ja, über Nacht ein unglaublicher Zugewinn an Land, den man dann auch nicht mehr hergeben wollte, sondern den man sofort besiedelt hat. Der wurde sofort von so einer religiös motivierten Siedlerbewegung in Beschlag genommen. Und für die Palästinenser war diese Niederlage von 67 der zweite große Schock. Und der Mythos, dass die Araber angeblich Israel vernichten werden und sie zurückkehren können, also so wie die arabische Propaganda und Vernichtungsrhetorik da in den Jahren vor 67 vorgebetet hat, also dieser Mythos war halt gestorben. Und es sind stattdessen nochmal 250.000 Palästinenser aus den besetzten Gebieten in die umliegenden Staaten vertrieben worden. Und die Verbliebenen, die da geblieben sind, die unterstehen jetzt eben seit 56 Jahren einer Dauerbesatzung, die also eine sehr problematische Menschenrechtslage geschaffen hat. Und dafür erntet Israel ja auch global Kritik, ja, vor allem in den Ländern des globalen Südens. Und tatsächlich ist diese Form der Besatzung, die Israel dort ausübt, völkerrechtswidrig, weil es gibt ja Regeln, was Besatzung darf. Und was eine Besatzungsmacht nicht darf, ist zum Beispiel die eigene Bevölkerung in den besetzten Gebieten ansiedeln, sich der Ressourcen dieser Gebiete bedienen. Und ja, Besatzung muss temporär sein und darf nicht dauerhaft sein. Und also der UN-Sicherheitsrat, der hat nämlich 1967 schon gefordert, dass sich Israel militärisch aus Gebieten oder den Gebieten, die während dieses Konflikts besetzt wurden, zurückzieht. Und er hat außerdem noch gefordert, also ich zitiere jetzt mal, ja, die territoriale Unversehrtheit eines jeden Staates in der Region und eine gerechte Regelung für das Flüchtlingsproblem. Und diese Resolution, also die Resolution 242, die war übrigens rechtlich bindend. Aber all das haben wir heute ja nicht in der Region. Also Israel hat keine Sicherheit. Den Zustand in den besetzten Gebieten, der dort herrscht, bezeichnen viele Menschenrechtsorganisationen als Apartheid, weil es nämlich dort von der ethnischen Herkunft abhängig ist, welche Rechte du hast. Das heißt, wir haben ein duales Rechtssystem, in den besetzten Gebieten, wie man das eigentlich aus einem Rechtsstaat nicht kennt. Und das schafft halt Ungleichheit in höchstem Maße und erzeugt Hass.
Sag mal, kannst du mal kurz sagen, seit wann die Gebiete besetzen und wo ich die Gebiete verorten kann. Also wenn, weißt du, wir sagen immer Westjordanland, da ist das Wort Jordan mit drin.
Das ist das Gebiet westlich des Jordanflusses. Also der Jordan ist die Grenze zwischen Israel, Palästina einerseits und Jordanien andererseits. Ein kleines Gebiet westlich des Jordans, das westlich auch von Ostjerusalem begrenzt wird und wo ungefähr, ich glaube, 2,5 Millionen Palästinenser leben und nochmal ungefähr 700.000 jüdische Siedler.
Und sag nochmal kurz, seit wann das besetzt ist?
Seit 1967.
Okay.
Also das heißt, ja, das wird jetzt diesen Sommer, werden das 57 Jahre Besatzung? Ja. Also das ist kein temporärer Zustand. Okay. Ja.
Wie ist denn die Lage dann in Gaza?
Ja, der Gazastreifen, der gehört ja formal auch zu den Palästinensergebieten, ist aber eben seit 2005 nicht mehr direkt militärisch besetzt von Israel, sondern eben von außen kontrolliert. Der Gazastreifen ist eben dieser kleine, dicht besiedelte Küstenstreifen, 45 Kilometer lang und wenige Kilometer breit. Der hat ungefähr die Größe des Landkreises Tübingen. Und er ist ziemlich überbevölkert, weil dort leben ungefähr 2,3 Millionen Menschen. Und entstanden ist der im Zusammenhang mit diesem ersten arabisch-israelischen Krieg 1948, also diesen Krieg um die Staatsgründung von Israel. Da sind nämlich während dieser Kriegshandlungen viele palästinensische Flüchtlinge aus dem heutigen Staatsgebiet Israels vertrieben worden und dorthin in diesen Küstenstreifen geflüchtet, der ägyptisch verwaltet war von 1949 bis 1967, bis eben dann Israel ihn militärisch besetzt hat. Geografisch markiert also der Gazastreifen genau die Waffenstillstandslinie zwischen Israel und Ägypten von 1949. Dementsprechend unnatürlich ist halt auch die Demografie im Gazastreifen. Also 3/4 der Bewohner haben offiziell Flüchtlingsstatus oder sind eben die Nachkommen von diesen 1948er Flüchtlingen und werden vom UN-Hilfswerk unterstützt. Der Gazastreifen ist sehr arm. Die Arbeitslosenquote liegt bei über 50%, bei jungen Menschen bei 75%. Diese jungen Menschen haben in den letzten Jahren ja 5 Kriege erlebt und erleben seit ein paar Monaten wahrscheinlich den brutalsten. Ich habe gelesen, dass zurzeit täglich mindestens 10 Kinder ihre Beine verlieren im Gazastreifen. Also summa summarum ist die Gesellschaft im Gazastreifen halt hochgradig traumatisiert. Unterlebt seit Jahrzehnten Gewalt. Einmal von außen, ne, durch die Abriegelung und die Bombardierungen durch Israel und von innen eben durch dieses totalitäre Hamas-Regime. Mhm. Die Hamas definiert sich als eine Widerstandsbewegung, es ist eine islamische Widerstandsbewegung, die ihre Wurzeln eben in der Muslimbruderschaft und im politischen Islam hat. Und ideologisch die Auffassung hat, dass der Islam nicht nur Religion, sondern auch Staat ist und dass nur ein islamisches Staatswesen soziale Gerechtigkeit etablieren kann in einer Gesellschaft. Die Hamas wurde 1987 aber erst richtig gegen gegründet. Das war im Kontext der ersten palästinensischen Intifada. Das war ein Volksaufstand, ja. Der hatte zum Ziel, die israelische Militärbesatzung loszuwerden. Also deswegen heißt es auch Intifada, weil das bedeutet abschütteln. Und damals, 1987, hat also Israel die Gründung der Hamas durchaus mit Genugtuung gebilligt, wenn nicht sogar gefördert, weil die Hamas hat damals ein politisches Gegengewicht gebildet zur PLO. Das ist die palästinensische Befreiungsorganisation, also mit ihrer säkularen Partei, der Fatah, die also bis dahin jahrzehntelang eben als terroristische Organisation bekämpft worden ist und die eher so, ja, so im Spektrum der linken Widerstandsbewegungen zu verorten ist und also eher den sozialistischen Regimen nahe gestanden hat, ja. Die hat es aber dann geschafft, in den 80ern so sich auf dem internationalen diplomatischen Parkett, also durchaus als politische Vertretung der Palästinenser zu etablieren. Und also da kam jetzt die Gründung der Hamas als islamische Partei Israel nicht ungelegen. Es hat sich aber bald als sehr grober Fehler erwiesen, weil der bewaffnete Arm der Hamas, diese Qassam-Brigaden, ne, man kennt es von den sogenannten Qassam-Raketen, weil diese Qassam-Brigaden eben bald angefangen haben, Israel systematisch zu infiltrieren und dort Selbstmordattentate zu verüben und halt eben Zivilisten in Israel zu terrorisieren. Und als Reaktion auf diese Selbstmordattentate und diese Angriffe der Qassam-Brigaden haben eben die Israelis dann angefangen, ab den 90ern so diesen Sicherheitszaun zu bauen um den Gazastreifen, eben um die Grenze zu sichern, um Waffenschmuggel zu unterbinden und so weiter. Die Reaktion der Hamas auf die Sperranlage war aber, dass die angefangen hat, so unterirdische Waffenlager und Transportwege zu bauen, die sogenannten Tunnel, um sich eben dann unter der Grenze durchzugraben und eben wieder Qassam-Raketen auf Israel zu schießen. Und mittlerweile ist also ganz Gaza von diesem Tunnelsystem unterhöhlt und die Hamas brüstet sich auch damit, also wie lang das ist. Angeblich ein Tunnelsystem von 700 Kilometern Länge und so weiter. Und es geht also immer noch so weiter. Also die Qassam-Brigaden, die terrorisieren die Israelis. Israel antwortet, bombardiert großflächig den Gazastreifen. Und während sich aber die Kämpfer der Hamas halt in ihren Tunneln verschanzen, haben eben die Zivilisten überhaupt keinen Zugang zu irgendwelchen unterirdischen Bunkern oder Schutzräumen, ja. Das heißt, nochmal als Reaktion auf die Aufrüstung der Hamas und den Ausbau von diesen Tunnelsystemen war wiederum die technologische Hochrüstung der Sperranlage, der Grenzanlage durch die Israelis und eine Totalblockade, mit der die Israelis die Bevölkerung Gazas belegt. Also da wird Personenverkehr weitestgehend unterbunden, Warenverkehr ist ganz streng kontrolliert von den Israelis und das ist, wie gesagt, eine hochkomplexe Anlage aus Zäunen, die also landseitig rundherum geht und auch zur See übrigens. Das sind Stahlbetonmauern, die bis zu 40 Meter tief in den Boden reichen. Die haben unterirdische Sensoren, ja, also die losgehen eigentlich, sobald auch nur in der Nähe gegraben wird. Radaranlagen und Pufferzonen, hüben und drüben von dieser Sperranlage. Das war auch ein unglaublich hoher finanzieller Aufwand, natürlich, ja. Also den Gazastreifen so abzuriegeln. Deswegen ist es aber halt eben gerade so aberwitzig, dass dieses Massaker vom 7. Oktober passieren konnte. Ne? So, und jetzt haben wir halt diesen völlig asymmetrischen Konflikt zwischen einer hochgerüsteten Armee von einem souveränen Staat und auf der anderen Seite eine Widerstandsorganisation, die auch eine Regierung ist, aber keine Verantwortung für den Schutz der Zivilbevölkerung übernimmt und die das auch so öffentlich sagt. Ja, also ich habe ein arabisches Interview mit einem Hamas-Führer angehört. Ja, der hat einfach so in die Kamera gesagt, das sei nicht ihre Aufgabe. Das, die Einwohner von Gaza sind als Flüchtlinge bei der UN registriert und sind nicht Staatsbürger und sie haben nicht die Aufgabe, die zu schützen. Ja, also das ist, also im Gegenteil. Die Hamas nimmt die zivilen Opfer als, also sind Teil ihrer politischen Strategie, weil nämlich diese hohen zivilen Opfer das internationale Ansehen von Israel beschädigen. Auf der anderen Seite akzeptiert Israel auch 30 bis 40 getötete Zivilisten pro Hamas-Kämpfer. Also das sind so ungefähre Hochrechnungen. Es ist niemand zuständig, die zu schützen. Die Hamas sagt, unsere Aufgabe ist der Widerstand. Und da kloppen die alle Ressourcen rein. Und auf der anderen Seite sagt Israel, ja, also wir kündigen ja immer an, bevor wir bombardieren. Das ist also die humanistischste Art, Krieg zu führen. Praktisch nützt es aber natürlich nichts, wenn alles eh total überbevölkert und verstopft ist und so weiter und die Leute von Norden nach Süden gehen und wenn sie in den Süden gehen, dann wird halt im Süden bombardiert. Also die Bevölkerung von Gaza, die hat also politisch gesehen keine Lobby. Also es ist eigentlich ziemlich irre.
Ja, ja, diese Rechnungen, also dass da ein Menschenleben aufgewogen wird, das ist in Kriegen ja auch Teil der Rhetorik, Teil der Rache-Rhetorik.
Die Frage ist jetzt, wenn wir unsere Debattenkultur angucken, habe ich ja eingangs gesagt, also ich möchte mir das erklären lassen ja nicht verbieten. Also ich möchte die Frage nach einem Warum stellen dürfen. Wir haben seit dem 7. Oktober ja vieles gehört in der politischen Debatte und wahrscheinlich auch in den persönlichen Gesprächen, die wir hatten. In der politischen Debatte fällt stark auf, dass es sowas wie, und da möchte ich dieses englische schöne Wort Silence benutzen, also wir haben eine Verengung des politischen Diskurses. Wir sollen sagen, nie wieder ist jetzt. Das ist so gemeint, dass dieser Antisemitismus, den wir jetzt offensichtlich, so wird es gesagt, in Deutschland erleben, nicht tolerieren dürfen. Es gibt vom Bundesverfassungsschutz Statistiken über Antisemitismus, da wird ziemlich schnell deutlich, von welcher Ecke, nämlich der Rechten, der kommt vor allem. Und meine Sorge ist jetzt, dass dieser Antisemitismus mit einem Anti-Islamismus bekämpft werden soll oder einem ganz popeligen Rassismus, indem er einfach ablenkt, um was es hier wirklich geht. Ich glaube, der Antisemitismus, der aus der in Anführungszeichen arabischen Ecke ist, es wäre Quatsch, es zu leugnen, nur den als, wie soll ich sagen, jetzt als Sündenbock herzuziehen, um vom eigenen Problem abzulenken, das wäre jetzt auch echt billig.
Also was mir aufgefallen ist an der Debatte, ist, dass ziemlich schnell in der Presse so angeblich eindeutige Labels verteilt wurden. Das ging innerhalb von 1-2 Tagen. Da war dann nach dem 7. Oktober, da war dann entweder von pro-israelischen Solidaritätsbekundungen die Rede oder pro-palästinensischen Demonstrationen, also Protesten gegen den Gaza-Krieg. Mir ist aber aufgefallen, dass das in diesem Pressediskurs, also zum Beispiel pro-palästinensische Proteste, ist ziemlich schnell gleichgestellt worden mit pro-Hamas, pro-Terror, anti-israelisch oder gar antisemitisch. Mich hat es ziemlich erschrocken, diese Gleichsetzung, weil ich glaube, also angesichts der komplexen Gemengelage, dass es total gefährlich ist, das vorzunehmen. Also ich kann da ein Beispiel nennen. Es war ein paar Wochen nach dem 7. Oktober eine Palästina-Solidaritätskundgebung mit der Zivilbevölkerung in Gaza an der Stiftskirche in Tübingen. Und der Bürgermeister Boris Palmer war da, hat das fotografiert und hat Bilder ins Netz gestellt und gepostet, den Kommentar dazu gepostet. 2 Wochen nach dem Hamas-Massaker hängen Palästina-Flaggen in Tübingen oder so. Das ist schwer erträglich oder irgendwie so. Als ob Palästina-Flaggen eine Solidaritätsbekundung mit der Hamas wären. Das fand ich sehr gefährlich. Erschrocken war ich auch vor allem über die Kommentare auf diesen Post. Da gab es Leute, die dann Dinge geschrieben haben wie, da sehen wir mal, was wir uns so alles ins Land geholt haben. Also das war dann, der Post von Boris Palmer ist von vielen Leuten zum Anlass genommen worden, um ungehemmt anti-arabischen Rassismus da zu äußern. Und allgemein fand ich das recht bedenklich, also wie schnell diese Gleichsetzung erfolgt ist. Also ich glaube nicht, dass solche Gleichsetzungen irgendwie sinnvoll sind oder dazu beitragen, dass man diese komplexe Lage besser verstehen kann. auch andere Begriffe, andere Vergleiche sind ja inflationär dann gebraucht worden. Ja, also Beispiele dafür ist der Genozidbegriff, Vergleiche mit dem Holocaust, Terrorismus wird auch inflationär benutzt.
Ja, das ist so ein bisschen wie entbildet euch Leute. Das ist das Signal, was ich da höre. Also ich glaube, wir müssen mal uns die Begriffe angucken, vielleicht in der nächsten Episode, die uns da jetzt eben um die Ohren fliegen. Aber so Leute finden wir, geht es nicht. Das ist ein Riesenschlamassel. Das ist eine populistische Zwangsverschreibung von wie geredet werden darf und wie nicht. Und das löst überhaupt gar nichts. Und deswegen widmen wir uns in der nächsten Episode diesen Begriffen und schmeißen die dann wieder in diese Debattenkultur rein, in der sie ja eh sind, und gucken mal, was da so passiert ist in den letzten Monaten. Also schön aufrecht bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss.